Als junger Mensch hatte ich 3 Haupteinwände gegen den christlichen Glauben. Erstens schien mir der christliche Glaube unattraktiv zu sein. Ich fand alles, was Christentum, Religion und Kirche damit zu tun hatte, irgendwie langweilig. Zweitens hielt ich das Ganze für unwahr. Was, wenn das alles nur eine Lüge ist, sich das irgendjemand ausgedacht hätte? Und ich kenne Leute, die sagten, sie hätten intellektuelle Einwände. Und drittens fand ich das Ganze auch irgendwie unwichtig für mein Leben. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand, der vor 2000 Jahren gelebt hat, tausende Kilometer von Deutschland weg gelebt hat, zwischen irgendwelchen Hirten und Soldaten, dass das irgendeine Bedeutung mit mir und meinem Leben heute haben sollte. Gleichzeitig ging es mir aber so, dass ich so gut wie nichts über den Glauben wusste. Und das ist, was in unserer säkularisierten Gesellschaft immer mehr der Fall ist, dass die Menschen eigentlich gar nicht mehr Bescheid wissen. Ein Krankenhauspfarrer, der einmal einige Aussagen gesammelt hat, die er bekommen hat von Leuten, die er zum Abendmahl eingeladen hat, die sagten sowas wie zum Beispiel, nein, danke, ich bin evangelisch. Oder ein anderer meinte, nein, danke, ich wollte eigentlich Cornflakes. Und noch ein anderer sagte, nein, danke, ich bin nie beschnitten worden. Ich war sehr ignorant und hatte kein wirkliches Interesse an christlichen Glauben. Aber rückblickend würde ich sagen, irgendwie hat mir was in meinem Leben gefehlt. Und auch das war mir nicht klar. In der Schule dachte ich, wenn ich die Schule endlich hinter mir habe, dann habe ich Freiheit, dann beginnt das Leben, dann werde ich Azubi sein, ich werde mein erstes Geld verdienen. Nach ein paar Wochen merkte ich, das ist ganz schön anstrengend, von Montag bis Freitag zu arbeiten, weiterzulernen. Dann dachte ich, wenn ich 18 bin, das macht denn das Leben richtig lebenswert. Mein erstes eigenes Auto war so lange toll, bis ich zum Tanken gefahren bin. Und damals hat der Sprit noch 1 D-Mark gekostet. Viele Menschen leben ihr ganzes Leben so. Sie warten immer auf das Nächste. Das wird sein. Und dann stellen wir fest, dass wir doch nicht zufrieden sind. Und dass immer noch, dass wir nach irgendetwas hungern. Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Einzige, der diesen Hunger, diesen spirituellen Hunger stillen kann. Der in jedem Menschen ist. Es ist egal, welche andere Sachen wir tun, um diesen Hunger zu stillen. Ob Beziehungen, ob Hobby, Arbeit, Sport. Irgendwie lassen sie uns alles spüren, dass irgendetwas im Leben fehlt. Eine Japanerin erklärte das folgendermaßen. Wissen Sie, sagte sie, in Japan ist es so, als ob wir 2 Mägen hätten. Einen für das normale Essen, Fleisch, Kartoffeln, Obst. Aber wie viel wir auch immer davon essen, wir fühlen uns nie satt. Aber es gibt noch einen 2. Magen, den haben wir für Reis. Und sobald wir Reis gegessen haben, fühlen wir uns satt. Und eigentlich ist es genauso bei Jesus. Jesus hätte wahrscheinlich dieser Japanerin gesagt, ich bin der Reis des Lebens. Ich bin der Einzige, der diesen anderen Magen satt machen kann. Es gab einen britischen Kolumnist, Bernhard Levin, der von sich mit Überzeugung sagt, dass er kein Christ ist. Und wieder einmal schrieb er zum 14.000. Mal, ich bin kein Christ. Aber er schreibt weiter, Länder wie das unsere sind voll von Menschen, die alle materiellen Annehmlichkeiten haben, die man sich nur wünschen kann, ebenso nicht materielle wie eine glückliche Familie, und doch leben sie in einer stillen, manchmal auch lärmenden Verzweiflung. Sie sehen lediglich, dass in ihnen ein Loch ist und wie viel sie auch an Essen und Trinken in sich hineinschütten, mit wie vielen Autos und Fernsehen sie sich zustopfen, wie viele wohlerzogene Kinder und echte Freunde sie um sich herum aufmarschieren lassen. Es tut weh, Es ist eine Lehre da. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Einzige, der diesen Hunger stillen kann, der in jedem Menschen ist. Und weshalb? Weil Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zuallererst, Jesus weist einer verlorenen Welt eine Richtung. Er sagt, ich bin der Weg. Ein Au-pair-Mädchen aus einem fremden Land, das noch nicht so gut flüssig war mit dem Deutsch und hat mitbekommen, wie sich die Kinder, auf die sie aufpassen sollte, im Nachbarzimmer gestritten haben, rannte auf einmal herein und fragte, sie wollte eigentlich sagen, was um alles in der Welt macht ihr bloß? Und sie sagte, was macht ihr bloß auf dieser Erde? Was macht ihr bloß auf dieser Welt? Ist eigentlich gar keine schlechte Frage. Was machen wir eigentlich auf der Welt? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Wer sind wir? Hat unser Leben eine elementare Bedeutung, ein Ziel? Was passiert, wenn wir sterben? Das sind, wenn wir so wollen, die wichtigsten Fragen des Lebens. Die Lebensfragen ersten Ranges. Freddie Mercury, Leadsänger der Rockgruppe Queen, vor einigen Jahren verstorben, hatte ein riesiges Vermögen angehäuft, unzählige Fans gehabt, aber kurz vor seinem Tod gab er in einem Interview zu, dass er total einsam war. Er sagte, man kann alles auf der Welt haben und doch der einsamste Mensch sein. Das ist die bitterste Form der Einsamkeit. Der Erfolg hat mich zum Idol gemacht und mir Millionen von Pfund eingebracht, aber er hat mir auch das eine vorbehalten, was wir alle brauchen, eine dauerhafte, liebevolle, gesunde Beziehung. Und das die einzige letztlich vollkommene, liebevolle und wirklich dauerhafte Beziehung ist die Beziehung zu Gott. Jesus sagt, ich bin der Weg zu dieser Beziehung. In Jesus finden wir den eigentlichen Grund, warum wir geschaffen sind. Manche Leute fragen, was macht das schon? Vielleicht hilft hier ein Vergleich. Denn bevor ich Christ war, war ich eigentlich vollkommen glücklich mit dem Leben, so wie es war. Ich war nicht auf der Suche nach irgendetwas anderem. Vielleicht geht's Ihnen auch so. Eigentlich bin ich doch so, wie es ist, ganz zufrieden. Wir hatten als Kinder zu Hause einen alten Fernseher. Damals war er recht neu, aber irgendwie war da immer so ein bisschen Schneegestöber mit drin und das flackerte. Und wir kannten es nicht anders, aber wir haben alles Mögliche versucht, um das Bild so einigermaßen die Schärfe zu behalten. So gab es denn doch, wenn man im Raum in bestimmten Positionen gesessen ist, dann war es besser oder schlechter. Wir waren so zufrieden, wie es war. Kann man gar nicht mehr vergleichen mit, wenn du einen Full-HD-Auflösungsfernseher hast mit einer Diagonale von 3 Meter oder sonst irgendwas. Aber wer schon mal diesen Full-HD-Fernseher getestet hat, der möchte nie mehr. Ich dachte daran, wie wir 1990 Fußball-Weltmeisterschaft, 30 Menschen vor einem kleinen Fernseher rumgeflimmert, da würden heute alle nach Hause gehen und sagen, ich habe einen größeren zu Hause. Jesus sagt, ich bin der Weg. Aber zweitens, Jesus bringt Wahrheit in eine verwirrte Welt. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und manche Leute sagen, weißt du, das ist ja prima, dass Jesus diesen Hunger stillt. Aber ich habe keinen Bedarf. Ist das nicht eine Krücke für die schwachen Menschen? Wie sagt jemand, ist doch Opium fürs Volk. Wenn ihr ihn braucht, okay, aber ich brauche ihn nicht. Doch wenn man logisch darüber nachdenkt, kann das nicht stimmen. Denn wenn es wahr ist, ist es für jeden wahr. Wenn es aber nicht stimmt, wäre es nicht okay für die, die daran glauben, denn sie würden dadurch hinters Licht geführt. C.S. Lewis, der Autor von den Narnia-Chroniken, drückte es so aus. Das Christentum hat keinerlei Bedeutung, wenn es unwahr ist. Wenn es aber wahr ist, ist es unendlich wichtig. Was es nicht sein kann, ist ein bisschen wichtig. Oder für dich richtig und für mich falsch. Also lautet die Frage, ist es wahr? Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich habe früher gar nicht realisiert, wie viele historische Belege für das Leben, den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus es gibt. Die Auferstehung ist der Dreh- und Angelpunkt des Christentums und es ist erstaunlich, wie viele Menschen, die es gewohnt sind, nach Beweisen zu suchen und die sich mit der Auferstehung beschäftigt haben, zu dem Ergebnis kamen, dass es wahr sein muss. Ein ehemaliger Geschichtsprofessor an der Universität Oxford nannte die Auferstehung die am besten belegte Tatsache der Geschichte. Mir war gar nicht bewusst, wie viele wissenschaftliche Pioniere gläubig waren. Da ist Newton, Kepler, Galileo, Locke, Kopernikus, Mendel, Kelvin, Pasteur, Lister, Maxwell, Simpson, Professor James Simpson, der hervorragende Wissenschaftler, dessen Entdeckung den Weg zu einer sicheren, schmerzlosen Chirurgie bahnten, wurde einmal gefragt, was ist Ihrer Meinung nach die wichtigste Entdeckung Ihres Lebens? Und seine Antwort lautete, die wichtigste Entdeckung, die ich je gemacht habe, war die Entdeckung von Jesus Christus. Der vermutlich größte britische Richter des 20. Jahrhunderts war Lord Denning. 50 Jahre lang war er die überragende Figur in seinem Berufsstand. 1999 verstarb er 100-jährig. Er schaute sich die Beweise an und kam zu diesem Schluss, die Auferstehung ist wahr. Aber wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, meinte er damit mehr als nur eine intellektuelle Wahrheit. Das hebräische Wahrheitsverständnis geht von Wahrheit als Erfahrung aus. Und der Unterschied zwischen dem bloßen intellektuellen Wissen und dem persönlichen Wissen über die Wahrheit ist so groß wie zwischen Kopf und Herz. Ein Vergleich. Ich bin jetzt gut 15 Jahre verheiratet. Ich hätte wahrscheinlich irgendwann mal in einen Bücherladen gehen können und dann wäre da Daniela, so heißt meine Frau, die erstaunlichste Frau aller Zeiten, ein Buch stehen können. Ich hätte Kapitel 1 lesen können, was ihre besonderen Fähigkeiten sind. Kapitel 2, ihre musikalischen Talente. Kapitel 3, ihre Fähigkeiten, Kinder zu erziehen. Kapitel 4, ihr Humor und ihr Witz in verschiedenen Dingen. Kapitel 5, ihr Aushalten, wenn ihr Mann einfach mal stressig ist. So hätte ich das alles lesen können und ich hätte danach sagen können, das ist echt eine erstaunliche Frau. Hätte ich aber sagen können, ich kenne sie? Nein, hätte ich nicht. Aber nach 15 Jahren Ehe kann ich doch ein Stück weit sagen, ich habe angefangen, sie kennenzulernen. Ich bin ja nicht durch, aber wir haben noch ein paar Jahre, uns immer besser kennenzulernen. Und wenn nun jemand sagt, ich weiß, dass Jesus die Wahrheit ist, ist das kein Kopfwissen. Er kennt nicht die Bibel nur von vorne nach hinten und sagt, ich habe das Intellektuelle mich aufgenommen, sondern es ist, weil es um eine Beziehung geht, dass jemand sagen kann, ich bin auf dem Weg mit Jesus. Ich habe ihn schon ein Stück kennengelernt. Ich möchte nicht mehr alten Flimmerfernsehen gucken, sondern Full HD, klar und in Schärfe, so wie es nur Jesus sein kann. Drittens, bringt er Jesus Licht in eine dunkle Welt. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und ich bin das Leben. Jesus kam, um uns von Dingen zu befreien, die unser Leben verderben, von den Dingen, die wir falsch machen. Ihr wisst ja, es gibt einen Unterschied zwischen Fehlern, die wir machen und wirklich Verkehrtem. Fehler sind oftmals unbedeutsam. Sie können sogar eher amüsant sein. Wenn man Fehler in Aufsätzen von Schülern liest, dann ist das total unterhaltsam. Ein Schüler schreibt zum Beispiel, im ersten Buch der Bibel, im Genesis, wurde Adam und Eva aus einem Apfelbaum erschaffen. Einer ihrer Söhne, Kain, fragte, bin ich der Sohn meines Bruders? Ein anderer schreibt, Mose führte die hebräischen Sklaven zum Roten Meer, wo sie ungesäuerte Brote machten. Das ist Brot ohne irgendwelche Zutaten. Mose stieg auf den Berg Ziankali hinauf, um die 10 Gebote zu empfangen. Er verstarb, bevor er Kanada erreichen konnte. Und noch ein anderer schrieb, die Griechen waren ein hochskulpturiertes Volk. Und ohne sie hätten wir keine Geschichte. Die Griechen hatten auch Mythen. Mythen sind weibliche Motten. Und schließlich, Johann Bach schreibt eine große Anzahl von Kompositionen und hatte viele Kinder. Er übte auf einer alten Spinatwachtel in seinem Oberstübchen. Bach stirbt seit 1750. Er war der berühmteste Komponist aller Zeiten, genau wie Händel. Händel war zur Hälfte Deutscher, zur Hälfte Italiener und zur Hälfte Engländer. Er war sehr groß. Unsere Fehler können so amüsant sein und sie können uns eigentlich sympathisch machen. Aber es gibt Dinge, die wir falsch machen, die sind schwerwiegender. Und das ist sicher auch in meinem Fall so. Echte Schuld. Der bedeutende russische Schriftsteller und Nobelpreisträger Alexander Solzhenitsyn, danke. Die Grenze zwischen Gut und Böse, sagte er, verläuft weder zwischen Staaten noch durch Gesellschaftsklassen oder Parteien, sondern geht mitten durch das menschliche Herz, und zwar durch jedes Herz. Aber im Kern der christlichen Botschaft steht eine gute Nachricht. Das ist die Bedeutung von Gospel. Wenn wir heute Abend einige Gospellieder singen, dann geht's nicht nur um den Stil, sondern Gospel heißt Good Spell, gute Nachricht aussprechen, und die gibt es. Gott liebt sie und mich. Er liebt uns so sehr, dass er zu uns kam in der Person von Jesus Christus, um für uns zu leben und zu sterben. Am Kreuz nahm Jesus unsere Schuld, alles auf sich, was wir falsch getan, gesagt und gedacht haben. Er starb an unserer Stelle, er starb für dich und er starb für mich. Und wenn ich war jetzt schon beim Du, ich bleibe jetzt nochmal beim Sie, aber er starb für mich und für sie. Und wenn sie die einzigste Person gewesen wären, wäre er für sie alleine gestorben. Oder für mich, weil er ihn so sehr liebt. Und deshalb ist es möglich, dass unsere Schuld weggenommen wird. Er kam, um uns zu befreien von Schuld. Er kam, um uns zu befreien von Abhängigkeiten, von Dingen, die wir hassen, weil sie uns in der Gewalt oder im Griff haben. Er überwand die Furcht vor dem Tod und alle Ängste, die damit zusammenhängen. Denn Jesus starb nicht nur für uns, er ist auch auferstanden von den Toten. Er besiegte den Tod. Er machte es möglich, dass wir Gott kennenlernen können, eine Beziehung zu ihm haben. Er machte es möglich, dass wir uns ändern können und so werden können, wie wir uns das tiefst schon immer in unserem Herzen gewünscht haben. Ja, er sendet uns seinen Heiligen Geist, damit er in uns wohnt und uns verwandelt. Die Frucht des Geistes fängt an, in uns zu wachsen, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte. Nun ist es natürlich nicht leicht, ein Christ zu sein. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es heutzutage in diesem Teil der Welt wesentlich schwieriger ist, ein aufrichtiger Christ zu sein, als kein Christ zu sein. Im September 2001 gab Alice Cooper, alte Rocklegende, ein Interview in der Sunday Times. Und da stand, dass Alice Cooper ein dunkles Geheimnis habe. Der damals 53-jährige Rocker sei nämlich Christ. In diesem Interview beschrieb Alice Cooper seine Umkehr zum Christentum. Aber es ist nicht einfach Religion, es ist nicht einfach Religion und Rock zu verbinden. Es ist das Rebelleste, was ich je getan habe. Bier zu trinken ist einfach. Das Hotelzimmer auseinandernehmen ist einfach. Aber ein Christ zu sein, das ist eine harte Sache. Das ist echte Rebellion. Es ist nicht leicht, Christ zu sein, aber auch nicht langweilig. Es ist nicht unwahr, es ist nicht unwichtig für unser Leben. Es ist aufregend, es ist wahr und es ist wichtig. Da Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich weiß nicht, wie Sie vielleicht darauf reagieren. Der eine sagt möglicherweise, ich bin auf diesem Weg, ich kenne diese Beziehung, ich möchte Jesus immer besser kennenlernen. Und darüber würde ich mich sehr freuen. Ein anderer denkt vielleicht, ich bin nicht so recht überzeugt, ich würde vielleicht gern mehr darüber hören. Dann macht es Sinn, sich auch darüber mit auseinanderzusetzen, entweder im Lesen des Neuen Testamentes, der Bibel, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die auf diesem Weg sind, oder, was mir persönlich echt als eine tolle Möglichkeit erscheint, ist, irgendwann mal einen Alpha-Kurs zu besuchen. So ein Alpha-Kurs hat die Emmaus-Gemeinde in Babenhausen dieses Jahr durchgeführt. Wir machen das immer wieder. Und da können Sie auch gerne mal nachfragen bei uns, ob es nicht mal wieder einen gibt, bei dem Sie teilnehmen können, um den christlichen Glauben kennenlernen. Oder ein anderer denkt vielleicht, das hört sich wirklich toll an, diese Beziehung kennenzulernen. Ich möchte das. Eigentlich möchte ich das gleich heute. Wie fange ich das an? Die gute Nachricht ist, wir können Gott heute ganz persönlich kennenlernen. Wir müssen nicht auf einen Alpha-Kurs warten, auf irgendwas, auf ein Gespräch. Jesus ist da. Es geht eigentlich darum, dass wir zu Jesus kommen und sagen, vergib mir, was ich falsch gemacht habe. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und dann sagen, bitte erfüll du mich auch mit deinem Heiligen Geist, der mir die Kraft gibt, an deiner Seite zu laufen. Also vergib mir. Danke und bitte. Ich möchte mit uns beten. Und vielleicht hat auch der eine oder andere den Wunsch, das auch zu seinem persönlichen Gebet machen, bevor wir mit dem Konzert weitermachen. Jesus ist hier. Er lebt und wir können zu ihm sprechen, in unserem Herzen, ganz für uns persönlich. Herr Jesus Christus, vergib mir bitte alles, was ich in meinem Leben verkehrt gemacht haben. Ich wende mich jetzt von allem ab, von dem ich weiß, dass es verkehrt ist. Bitte vergib mir. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich empfange jetzt deine Vergebung. Ich vertraue dir mein Leben an. Bitte komm durch deinen Heiligen Geist in mein Leben. Und bleibe immer bei mir. Danke, Herr Jesus Christus. Amen.